Während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach das Dankgebet, teilte das Brot und gab jedem seiner Jünger ein Stück davon. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in der neuen Welt meines Vaters mit euch trinken werde. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.
Was wir so schnell vergessen, was wir so schnell vergessen, der erste Gedanke. Wir haben vergangene Woche, also Donnerstag vor 8 Tagen, den Reformationstag gefeiert. Die Wiederentdeckung des Evangeliums vor 500 Jahren, das Evangelium als die Kraftquelle, um Menschen heil zu machen, um Leben zu verändern, Leben zu erneuern. Und da, wo das Evangelium sich ausgebreitet hat, da wurden ganze Gesellschaftssysteme verändert, erneuert. Und diese Veränderungen waren ungemein positiv. Und es hat enorme Kreise gezogen, von Deutschland, Europa ausgehend bis in die neue Welt. Und ja, Evangelium hat mit einer ganzen Kraft geprägt. Wir waren, meine Frau und ich waren in dieser Zeit in Norddeutschland. Und wir haben uns dann gewundert, warum die Geschäfte zu waren an diesem Tag. Und irgendwann dämmerte uns Reformationstag, ach ja. Und wir merkten, wie wenig Bezug wir überhaupt dazu haben. Feiertag für das Evangelium. Es ist ja, glaube ich, so, Bibel und Glaube, ja, in unserer Gesellschaft, Evangelium, das ist jetzt nicht so das, was die Menschen vom Hocker reißt. Es gibt jeden Freitag in der Zeitung eine Seite, die heißt Gott und die Welt, eine ganze Seite. Taufstein, Denkmäler am Waldfriedhof, Hubertusmesse in Kranenburg. Und ich möchte den Redakteuren dieser Seite gar nicht zu nahe treten, aber ich tippe mal, dass das die Seite ist in der Zeitung, die am häufigsten relativ schnell überblättert wird. Und mal ehrlich, wer hat in der letzten Zeit, wir können ja mal uns melden, wer hat in der letzten Zeit nicht gedacht, wenn er sich mit der Bibel beschäftigt hat, oh, das hat jetzt irgendwie nichts mit mir zu tun. Oder das ist langweilig. Oder das verstehe ich nicht. Wem ist das so ergangen? Und ich gehe jetzt ja davon aus, die Menschen, die jetzt hier sind, haben ja in irgendeiner Form ein Interesse an Bibel, an Glaube, an Gott. Und trotzdem, tja, ist die Bibel ja scheinbar schwer verständlich, sperrig, vielleicht langweilig. Was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen? Mahatma Gandhi, er hat folgenden Satz gesagt: Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Erde Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre. Weiter nichts. Ein gutes Stück Literatur. Weiter nichts. Was haben wir vergessen? Der Leitsatz für heute, der Leitsatz, wo ich hoffe, dass du den mitnimmst, in deine Woche. Christsein heißt, iss die Bibel und lebe Glauben. Iss die Bibel und lebe Glauben. Leitsatz, der über diesem Sonntag steht und den du vielleicht mitnehmen kannst in deine neue Woche. Wir haben uns letztes Mal hier mit dieser Flipchart auseinandergesetzt und haben gesagt, die Bibel kann man als Informationsquelle lesen. Ich möchte Markus Bremers bitten, einmal nach vorn zu kommen. Markus Bremers wird uns vormachen, wie das aussehen kann, wenn man etwas als Informationsquelle liest. Markus Bremers ist Weinexperte. Wenn jemand eine Frage zu Wein hat oder guten Wein bestellen möchte, sprecht ihn einfach nach dem Gottesdienst an. Ich glaube, du hast sogar ein Gewerbe dafür, ja? Nebenberuflich, die kleine Weinstand ist kein Werbeblock jetzt, nein. Also Weinexperte. Du machst uns jetzt mal vor, wie das aussieht, wenn man etwas als Informationsquelle liest und du brauchst dazu ein Mikro, das halte ich dir.
Okay. Ja, das ist ein Wein, der den mit etwas Untertreibung den Namen Titan trägt. Und dazu gibt es also folgende Information. Das Weingut Tesch aus Neckarmarkt im Mittelburgenland küvettierte diesen Titan mit 50% Blaufränkisch, 30% Merlot und 20% Cabernet Sauvignon. Nun enthüllte er sich in einem tiefdunklen Rubingranat, schwarzem Kern, violette Reflexe und einer zarten Randaufhellung. Zart balsamisch unterlegter Nougat, dunkles Beerenkonfit, feine tabakige Nuancen, saftig, elegant, präsente, gut integrierte Tannine, schokoladiger Touch im Abgang. Teschs Titan ist stets elegant und anhaltend, bereits zugänglich und verfügt über Reifepotenzial. Diese Cuvée aus dem Mittelburgenland genießt man am besten zu herzhaften Fleischspeisen. Wir wünschen viel Genuss, steht noch dabei.
Also, die Bibel als Information lesen. Ja? Jetzt hat man das gelesen, das hörte sich super an, und jetzt stellen wir den wieder ins Regal. Ich habe diese Information aufgenommen, ja, ich kann darüber nachdenken, also den Intellekt damit füttern. Ja, vielleicht sage ich sogar, also davon kaufe ich mir eine ganze Kiste und die stelle ich mir als Wertanlage ins Regal. Das wäre also eine Information, die praktisch etwas auslöst. Ja, eine gute Wertanlage. Und dann kann ich sogar was für die Seele tun. Ich kann ab und zu mal zu meinem Weinregal gehen und mich da hinsetzen und mir das so angucken. Und dann sagt man, dann hat die liebe Seele Ruhe. Ja, so wie der reiche Kornbauer, ja, der seine Vorräte immer mal wieder anschaute und dann sagte, jetzt hat die liebe Seele Ruhe. Das wäre jetzt ja, ein Beispiel dafür, Bibel als Information lesen. Und jetzt praktizieren wir das mal, was das heißt, wenn man die Bibel als Offenbarung liest. Das ist für Gerhard jetzt wirklich ein Opfer, glaube ich. Oh, da passt die Flasche ja fast rein. Manche werden jetzt auch unruhig, merke ich. Das ist ein interessantes Gerät. Ich mache das, glaube ich, immer mit dem Taschenmesser, aber
hatten wir.
Mach das mal, ich sag mal, wie das geht.
Was machen wir? Wir gucken erstmal, wie sieht denn der Wein aus? Ist er tatsächlich rubingranatsrot?
Er hatte so violette Ränder.
Genau. Leichte Randaufhellung,
ja,
glaube ich.
Genau.
Ja, genau, die sieht man natürlich hier. Also hier vorne ist allerdings jetzt schon, ich sag mal, der Altarraum, würde ich sagen, mit einem leichten Weinaroma gefüllt. Wir nehmen auch die großen Gläser, weil der Wein dann viel Oberfläche hat und viel Duft abgeben kann. Und Gerhard ist ja auch ein Weinliebhaber. Was macht der Weinliebhaber, wenn der Wein sich ihm offenbaren soll? Er steckt ganz tief die Nase ins Glas. Weil er will ja den Wein schmecken. Und ganz viel vom Geschmack findet gar nicht im Mund statt, sondern in der Nase. Über Aromen, die im Grunde über den Geruch wahrgenommen werden. Der Mund kann im Grunde, glaube ich, nur süß, sauer, salzig, bitter. Und ob das Süße aber eher so Brombeersüß oder Erdbeersüß oder Stachelbeersüß ist, macht eigentlich die Nase. Also, das ist Teil der Zeremonie, ja, Nase rein. So. Mein letzter Rotwein ist nicht so lange her. Jetzt kommt der Moment, von dem ich ein bisschen Angst habe.
Es werden ja nachher auch noch gemeinsam Lieder gesungen.
Und wenn man ihn dann im Mund
hat? Ich meine, da hätte irgendwas gefehlt.
Was?
Ich kenne das irgendwie, das hört man eigentlich noch mal anders, meine ich.
Ich kriege schon einen warmen Hals. Also normalerweise, ich kann ja nicht reden und schlürfen, also jetzt rede ich erst. Also man macht so schöne Vogelgeräusche, ja? Warum? Weil man natürlich den Wein schmecken will und er soll sich offenbaren. Und das tut er am besten, wenn ich den im Mund ein wenig mit Luft verwirble. Warum? Dann kriegt er eine größere Oberfläche und dann kann ich den besser schmecken. Manchmal dekantiert man den Wein auch noch, dann gießt man den in so eine Blumenvase. Also jetzt aber nicht. Das sind im Grunde alles Sachen, die eigentlich nur eins zu tun oder einen Sinn haben, die Oberfläche des Weins zu vergrößern. Also der verwirbelt sich mit Luft und hier liegt er nochmal ganz breit, sodass er so möglichst viel von all diesen Geschmacksnuancen aufnehmen kann.
Aber wir sind alle auf das Zwitschern gespannt.
Oh. Gerhard, zwitscher du mal.
Oder Gerhard zwitschert. Gut, ihr beiden, ganz herzlichen Dank.
Aber die Beschreibung stimmt vollkommen überein. Es ist sehr schokoladig, sehr brombeerig, dunkle, rote Töne. Nur das ist alles nicht so, als wenn man es liest, sondern man schmeckt ja alles auf einmal. Also es schmeckt wie ein Stück flüssige Praline.
Was wir so schnell vergessen ist, dass Gott uns ja mit einem Körper gemacht hat. Und dass wir eingeladen sind, auch Bibel als eine Offenbarung zu lesen. Gott möchte sich uns offenbaren und das soll auch Also wir sollen sinnlich, körperlich Bibel lesen, aufnehmen und Glauben leben. Und das ist ein totaler Unterschied, ob ich Bibel als Information lese oder als Offenbarung lebe. Was bedeutet das denn dann, Bibel als Offenbarung zu leben, zu lesen? In Johannes 1, da heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott, alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm, dem Wort, kam alles Leben und sein Leben war das Licht für alle Menschen. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wörtlich, das Wort wurde Fleisch. Das Wort Gottes wurde Fleisch, wurde Mensch und lebte unter uns. Jesus sagt in Lukas 22 vor dem Abendmahl, vor dem Passamahl, dass er feiern will mit seinen Freunden, Lukas 22, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch das Passamahl zu essen. Die Offenbarung Gottes, die Offenbarung Jesu ist immer persönlich. Der persönliche Gott mit Willen, mit Verstand, mit Leidenschaft, mit Gefühlen, er will sich als Person uns in unserem Verstand, mit unseren Gefühlen, mit unseren Entscheidungen, da will er sich offenbaren. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch Gemeinschaft zu haben. Augustinus, der Kirchenvater, sagt, die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Und dann, das hat Thorsten knapp vorgelesen, unser Lesungstext Matthäus 26, da sagt Jesus dann, ja, das Wort wurde Mensch und jetzt sagt Jesus, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Wir sollen Jesus aufnehmen. Und das ist dann mehr als beim Abendmahl nur irgendwie jetzt ein Erinnern. Sondern, ja, das ist auch innerhalb der Kirchengeschichte ja heiß diskutiert worden. Was bedeutet das denn? Es ist ein Vergegenwärtigen, es ist ein sich ganz bewusst machen, es ist ein Essen und Trinken und dabei dem nachspüren, ich habe Christus aufgenommen, er lebt in mir, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Wir haben eben, als wir über diesen ersten Bereich nachgedacht haben, die Bibel als Information oder die Bibel als Offenbarung, uns mit Jeremia auseinandergesetzt. Und Jeremia sagt an einer Stelle in Kapitel 15, immer wenn du mit mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Und wörtlich steht dort, ich esse dein Wort. Ich esse dein Wort. Und das finden wir immer wieder, das finden wir bei Hesekiel, das finden wir selbst in der Offenbarung des Johannes, der den Auftrag kriegt, nimm dieses Wort und iss es. Ja, und wir erleben es beim Abendmahl, nehmt mich auf, nehmt das Wort Gottes auf, nehmt und esst. Und das ist ja die Frage, ja, was bedeutet das, Bibel als Offenbarung sinnlich oder körperlich zu lesen, was wir so schnell vergessen. Der zweite Gedanke, nehmt und esst. Das ist übrigens eine Fragestellung, die sich ja auch die Gelehrten immer wieder gestellt haben. Und schon im ersten Jahrtausend haben die Wüstenväter, die Wüstenmönche eine Praxis entwickelt. Und dann im 12. Jahrhundert hat Guido, ein Mönch, ein Kartäusermönch, hat das zum ersten Mal schriftlich festgehalten, was das bedeuten kann. Und das wurde genannt Lectio Divina, die göttliche Lesung. Ist also uralt. Nehmt und esst. Und sie haben also ein Vier-Schritt-Modell, wie man Bibel liest. Ich sage jetzt gar nicht, das ist die einzige Form, wie man Bibel liest. Es ist eine Art, wie man Bibel liest. Und sie haben sich gefragt, was heißt das, Bibel zu essen? Und sie haben das immer in Beziehung gesetzt, vier Schritte eben mit dem Essen. Und die möchte ich mir euch mit euch angucken. Lectio Divina. Nehmt und esst. Lectio heißt lesen. Und was diese Menschen gemacht haben, sie haben den Abschnitt, den sie gelesen haben, laut gelesen. Warum? Es ist nicht das Erste, dass wir Bibel lesen, sondern ursprünglich wurde Bibel gehört. Am Anfang wurde die Bibel mündlich weitergegeben. Das heißt, Wort Gottes wurde immer gehört. Wenn Jesus gepredigt hat, haben die Menschen sein Wort zuallererst ja mal gehört. Und deswegen Bibel laut lesen, dann ist mehr von uns beteiligt als nur der Kopf. Dann ist unser Körper beteiligt, unsere Lippen, unser Mund, unsere Stimmbänder, unsere Zunge, die Resonanzkörper in Kopf und Brust. Wir lesen Wort Gottes und hören es selbst. Laut lesen. Mehrmals diesen Abschnitt, mindestens zweimal laut lesen. Das heißt, das Wort Gottes in den Mund nehmen. Das war die Verknüpfung. Ich nehme etwas in den Mund. Kleine Kinder entdecken ihre Welt mit dem Mund. Vielleicht haben wir das noch vor Augen. Deswegen wissen wir ja, sobald dann die Kinder anfangen zu krabbeln und so, muss man schnell alles wegnehmen, was irgendwie auch stecken bleiben kann. Aber sie entdecken ihre Welt mit dem Mund. Und das geht uns Erwachsenen oft verloren. Und trotzdem ist es so, etwas in den Mund zu nehmen, ist ja auch etwas sehr Persönliches. Also etwas anzufassen ist das eine oder etwas zu lesen, aber es in den Mund zu nehmen, ist ja schon, ja, da nehme ich mir einen Teil, da nehme ich teil, da werde ich teil, da werde ich Teilnehmer, wenn ich etwas in den Mund nehme. Das Wort Gottes in den Mund nehmen, es aussprechen. Laut lesen. Und dann vielleicht bei diesem laut lesen, vielleicht auch das Hören, dass Bibel zuallererst gehört wurde. Und da ist ja viel mehr als nur das, was dort jetzt in der Bibel niedergeschrieben ist. Denn eigentlich waren da ja noch ganz viele Hintergrundgeräusche. Vielleicht haben da Kinder gespielt im Hintergrund, als das Wort Gottes zum ersten Mal gesagt wurde. Vielleicht hat die Natur Geräusche gemacht. Vielleicht war da ein Marktstand, wo Jesus gepredigt hat. Und dann, wenn ich es laut lese, mich dort mit hineinnehmen lassen, Teilnehmer werden. Der erste Schritt, Lectio, laut lesen. Der zweite Schritt, den die Mönche dann praktiziert haben, war Meditatio, nachsinnen, über das Wort Gottes nachsinnen. Knurren steht da. Als ich 12 Jahre alt war, kriegte meine Schwester einen Hund geschenkt, so einen Schnauzermischling, und der arme Hund wurde Dipsy genannt. Und wenn der Hund irgendwie so Geburtstag hatte, dann kriegte der einen Knochen. Ja, und da sind ja dann richtig dicke Knochen und da musste gar nicht viel dran sein, weil der Knochen war das Besondere. Und dann kaute der darauf rum und trug den überall hin und das war sein Knochen und der nagte daran. Und manchmal, dann gab der so ganz selige Geräusche von sich. So ein Knurren, so ein, das, wie eine Katze fast, die schnurrt. Ja, so ein kehliger Laut, so ein Knurren. Das war sein Knochen und er nagte daran, kaute daran, knurrte. Interessant ist, in der Bibel steht an einer Stelle, ein junger Löwe sitzt knurrend über seiner Beute. Jetzt kann man das Knurren natürlich als Aggression deuten, ja, also er verteidigt seine Beute, knurrt, wenn einer zu nahe kommt. Also Dipsi durfte man den Knochen auch nicht mehr wegnehmen, das war lebensgefährlich, ja. Aber es kann auch dieses Knurren sein, dieses selige Kauen und Nagen an diesem Knochen. In den Psalmen finden wir zwei Texte. Glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachsinnt Tag und Nacht. Oder Psalm 63, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt, finde ich auch ein interessantes Bild. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner nachsinne auf meinem Bett. Interessant ist bei dem Löwen oben knurrend, hebräisch Hagar. Im Psalm 1 und Psalm 63 nachsinnen, hebräisch Hagar. Man hat sich als Übersetzer nicht getraut zu schreiben, glücklich ist, wer Freude am Gesetz des Herrn hat und darüber nachknurrt. Knurrend denke ich auf meinem Bett über dich nach, oder? Aber es ist dasselbe Wort. Nachsinnen, knurren, an diesem Wort kauen. Das war das, was die Mönche damit verbunden haben. Kauen, ja, dieses Wort zerkleinern, von links nach rechts schieben und entdecken und vielleicht ja, sich mit den Zusammenhängen auseinandersetzen. Also ja, tiefer eindringen. Kauen, kau das Wort Gottes. Das heißt, ich lese den Text nochmal, für mich jetzt leise und kau den und entdecke die Details. Was sind die Kernworte und so weiter. Das Wort zerkauen. Das dritte, Oratio, beten. Das Wort schmecken. Ist ja interessant, dass es in den Mund nehmen gibt und kauen gibt und trotzdem gibt es ja auch im Deutschen dann nochmal eine weitere Stufe, schmecken. Sonst könnte man ja auch sagen, wir essen, indem wir den Mund nehmen, kauen, schlucken. Aber da fehlt was. Kürzlich kriegte ich einen Käsekuchen mit Kirschen und so im ersten Moment dachte ich, naja, okay, Käsekuchen mit Kirschen, kann man essen. Ist nicht aus Plastik. Und das Verrückte war, jetzt, man hat ja dann auch so im Kopf, wie das jetzt vielleicht schmecken wird. Ja, Käsekuchen hat dieser Quark und dann diese Kirschen. Und ich nahm das in den Mund und am Anfang war das auch so, Käsekuchen mit Kirschen. Und auf einmal, das wäre jetzt hier so diese Geschichte auf dem Weinetikett, ja, auf einmal kam im Nachgang oder Abgang oder wie heißt das, hinten im Gaumen oder wie auch immer, ja, ein Karamellgeschmack, total überraschend, verrückt, hatte ich noch nie gehabt, Käsekuchen mit Kirschen und plötzlich schmeckte das wie Crème Brûlée. Und das ist genau das, wenn wir beten, wenn wir Wort Gottes beten, wenn wir also jetzt das, was wir vorher gehört haben von Gott, zu einem Gebet machen und ihm Antwort geben, mit dem Text vielleicht, ihm dem Text nochmal sagen, ihm sagen, was wir darin entdeckt haben, dann fängt dieser Text nochmal an, in uns sich zu entfalten und nochmal Geschmack zu entwickeln und wir gehen nochmal tiefer rein und plötzlich merken wir, das resoniert in uns, da werden nochmal Resonanzräume berührt und wir kommen nochmal auf eine andere Ebene, weil ich Antwort gebe zu dem Sender dieses Wortes. Ich gebe Gott Antwort auf sein Wort. Ich schmecke sein Wort. Ich schmecke nochmal genau hin und sage ihm, was ich schmecke. Und entdecke dabei nochmal tiefere Schichten. Oratio, beten, das Wort schmecken. Und das letzte, Contemplatio, eigentlich heißt das Betrachtung. Und man denkt so, ja, da muss man sich jetzt versenken und betrachtet das nur so. Aber was die Mönche meinten war, ich betrachte das Wort Gottes und jetzt betrachte ich mein Leben und betrachte mein Leben im Licht des Wortes Gottes. Und dann kommt automatisch die Frage, und jetzt? Es ist also nicht ein Rückzug in die Innerlichkeit, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen habe ich es mal übersetzt mit ins Leben übertragen, ins Leben übersetzen. Dass ich aus diesem Text, den ich jetzt gelesen habe, gehört habe, den ich gekaut habe, den ich geschmeckt habe, dass ich mir da jetzt einen Satz nehme, einen Kern, der hängen geblieben ist in mir, wo ich merke, ich bin gemeint. Ich schluck das jetzt. Und das, was ich schlucke, hat immer Auswirkungen. Beim Wein auch so. Ich schluck das jetzt. Und dann geht das in meinen Magen. Dann geht das in meinen Kreislauf. Dann geht das in mein Blut. Dann geht das in meine Muskeln. In meine Sehnen, in meine Hände, in meine Füße. Ins Leben übertragen. Das Wort Gottes schlucken. Christsein heißt, iss die Bibel und lebe Glauben. Iss die Bibel und lebe Glauben. Nehmt und esst. Und ganz praktisch heute Abendmahl. Wir können das zu Hause ausprobieren. Ja, nimm dir das Johannesevangelium, fang vorne an, lies einen Text. Und es reicht oft ein Text, den du die ganze Woche liest. Vielleicht das erste Kapitel vom Johannesevangelium. Du liest es jeden Tag, eine Woche lang. Ja, und dann höre ich es, ich nehme es in den Mund. Ich kaue es, ich bete es und ich frage, was soll ich jetzt damit tun, diese Woche? Ich schlucke das Wort Gottes. Und jetzt feiern wir gleich Abendmahl. Wir nehmen das Wort Gottes, das Fleisch wurde, das Mensch wurde, Jesus Christus, gleich auch in den Mund. So sagt er, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann können wir das aussprechen gleich beim Abendmahl. Wir sagen das, wir nehmen Wort Gottes in den Mund und sagen das unserem Nachbarn. Und traut mal eurer Stimme. Und sagt das dem Nebenmann zu, das ist Christi Leib für dich gebrochen. Nutze mal deine Stimme, deine Lippen, die Resonanzräume in dir und sprich das aus. Das ist Christi Leib für dich gebrochen. Das ist Christi Blut für dich vergossen. Und höre dann auch das, was der andere dir sagt. Vielleicht willst du deinem Nachbarn auch was anderes sagen, ein anderes Wort Gottes, was dir gerade durch den Sinn geht. Aber sprich es aus. Nutz deinen Körper. Ich weiß, wir machen das immer ganz leise. Christi Leib für dich gebrochen. Es darf gleich ruhig lauter werden. Und wir hören das. Und dann können wir das kauen, was wir da bekommen, das Brot und den Saft, und können dann nachsinnen darüber. Was ist heute der Kerngedanke beim Abendmahl oder der Kerngedanke vom Gottesdienst für mich? Und dann dürfen wir das schmecken. Es wird Stille sein in dieser Zeit. Wir können beten, das Wort Gottes schmecken. Wir können beten, wir können Gott Antwort geben im Gebet. Und dann schlucken wir das und nehmen es auf, verleiben es uns ein. Die deutsche Sprache ist da ja ganz deutlich. Ich habe mir etwas einverleibt. Ich habe das verschlungen. Das war köstlich. Wir beziehen Sprache auf unseren Körper. Ich schlucke das Wort Gottes. und lasse die Wirkung zu und frage, was soll ich jetzt tun, was soll ich leben? Warum sollte ich das tun? Nehmen wir das Abendmahl. Was ist eine der Hauptbedeutungen vom Abendmahl? Es ist Vergebung. Vergebung. Vielleicht ist das heute ein Thema für dich. Vergebung annehmen. Ganz sinnlich. Körperlich. Vergebung annehmen. Und dann als befreiter Mensch in deiner neuen Woche Vergebung leben. Nächste Woche. In deinen alltäglichen Bezügen Vergebung leben. Glaubst du, dass das Auswirkungen haben wird? Christsein heißt, iss die Bibel und lebe Glauben. Amen.